Ja, wunderbare Deko, da auf der Bühne ein Haag. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was mit dem Haag los ist? Wer hat schon spekuliert? Tierli, Kind, meine Enkelkind oder so, das Laufgitter, was auch immer. Aber was sicher der Fall ist, dass wenn so ein Haag existiert, dann wird der Platz eng da auf der Bühne. Aber vielleicht können wir das Geheimnis von dem Haag nicht nur vielleicht, wir werden es noch lüften. Wir sind ja mitten in dieser Predigtserie rein, inspiriert aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, mega das Power-Evangelium, sehr viel Zeichen und Wunder passieren dort. 11 Kapitel, 18 konkrete Wunder, die berichtet wird. Und ganz viele so Stellen, was heisst, und mehrere Menschen sind geheilt worden. Und das schauen wir heute Morgen miteinander an. Was ist mit diesen Wundern? Das Thema heisst wundervoll. Ein neues, kraftvolles Leben, das eben wundervoll ist und wörtlich gemeint voll Wunder ist. Und für die einen von euch weiss ich, die sagen jetzt, oh nein, ehrlich, also schön, dass ich lese das auch in der Bibel, so, aber mein Leben ist nicht so wundervoll. Andere da rein, die sagen, yes, für das gehen wir jetzt, da wollen wir noch mehr, da ist voll eine Leidenschaft da. Das übernatürliche Wirken von Gott. Wir können jetzt wie so zwei Hälften machen, die ein mehr wollen, gehen da rüber sitzen und die anderen da, machen wir jetzt nicht. Aber vermutlich wäre es ziemlich genau halb-halb, oder? Die einen sagen, hey, mehr von diesen Wundern und die anderen, hör auf mit dieser Theorie, weil in der Praxis erlebe ich das nicht so. Die Jünger haben es cool gehabt. Die sind ja nicht nur Beobachter gewesen von diesen Wundern. Sie haben sehr viele Wunder einfach können sehen, wie Jesus das gemacht hat. Aber sie haben auch selber erlebt, wie der Heilige Geist Wunder gemacht hat, wie Menschen geheilt worden sind. Wir lesen zum Beispiel Markus 6, Vers 7, wo Jesus sagt, er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über böse Geister. Und dann Vers 12 und 13, da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das, oder? Einfach so mal weggehen, mal sagen, jetzt gehen wir für das, red doch und sagen, wow, was ist da alles zusammen passiert? Ein Gott, der heilt. Entscheidend ist ja, dass die Männer nicht irgendwelche besondere Fähigkeiten hatten. Die haben auch nicht besondere Gebete gelernt für das oder so, oder eine besondere Taktik gehabt, sondern ihre Superkraft ist es einfach gewesen, dass sie Vollmacht hatten durch den Heiligen Geist. Das ist ihre Superkraft gewesen, die sie hatten. Und sie haben erlebt, wie der Heilige Geist gewirkt hat, wie Menschen geheilt worden sind, wo krank sie sind, einfach durch Kraft von Gott. Wunder haben eigentlich alle etwas Gemeinsames. Wenn wir die Wunder lesen in der Bibel, dann das Gemeinsame, was sie haben, sie sind eigentlich unvorstellbar, oder? Sonst wäre es ja kein Wunder, ehrlicherweise. Also wenn du dir etwas gut vorstellen kannst, dann ist es nicht unbedingt ein Wunder, aber wenn du merkst, es übertrifft jetzt meine Vorstellungskraft, unglaublich, was es, könnte ich mir nicht denken, dass so etwas wird, denn das ist gute Voraussetzung für ein Wunder. Da gibt es das Beispiel mit diesen 5000 Männern steht in der Bibel, da kommen noch Frauen dazu, noch Kinder dazu, vielleicht sind das am Schluss 8000, 10000 Leute gewesen, die haben Jesus zugelassen, wie Jesus predigt hat, sie mega fasziniert gewesen und dann ist langsam Abend geworden und die Jünger haben so gedacht, uiui, das kommt nicht gut, wenn die nicht langsam gehen, etwas essen am Schluss, oder? Die wissen, dass wenn Menschen hungrig sind, dann ist nie gut. Also haben sie gesagt, hey Jesus, wir haben eine Idee, komm, wir schicken die Menschen doch jetzt einfach in die Dörfer rundherum, die sollen jetzt mal etwas essen, dass es ihnen ein bisschen besser geht und so. Und dann kommt Jesus mit so einer wirklich krassen Idee dorthin, oder? Er sagt nämlich, wisst ihr was, liebe Jünger, gebt doch ihr diesen Menschen zu essen. Vorbereitungszeit für das Mega-Imbiss war ziemlich genau null gewesen, oder? Also sind sie da gewesen und sie haben dann ein bisschen rumgeschaut, was sie hatten. Und tatsächlich, sie sind auf 2 Fisch gekommen und 5 Brot. Und sind zu Jesus gegangen und gesagt, hey, das ist das, was wir haben. Und dann sagt Jesus Folgendes, okay, das ist ja schon mal ein Anfang, oder? Und dann sagt er, macht jetzt einfach mal Gruppe von 50 bis 100 Leuten. Hey, und ich stelle mir die Jünger vor. Dann haben sie müssen schauen und haben gesagt zu den Leuten, hey, Achtung, es gibt jetzt gerade zu essen. Und hinten durch, spinnst zu essen, schau, was wir haben, oder so, mach nicht so. Machen wir mal Gruppen, 50 Leute da, 100 Leute dort, wir müssen ein bisschen einen Überblick haben im Verteilen von diesen, 2 Fisch, 5 Brot, okay, gut. Hey, ich weiß nicht, was in dir gefahren ist, dass ihr das gemacht habt. Hey, würdet ihr das machen? Also, macht mal Gruppen und ihr seht, was ihr für ein Hämpfchen habt, oder? Vielleicht hat es noch einen mathematisch begabten Typ dabei gehabt und der hat dann gesagt, okay, das gibt 5 Brot, gibt durch 5000. Tausendstel Brot für jeden. 4000stel Fisch. Sollen wir ein Stückchen machen? Brösmeli machen? Ich weiß es nicht. Unvorstellbar. Und ich finde übrigens das eines der krassesten Wunder. Vielleicht haben die andere Sachen, aber das ist jetzt einfach so, weil das da hat die Jünger herausgefordert. Die mussten hingehen und mussten die Gruppen bilden und alles und so. Und ich, wirklich, wäre ich dort dabei gewesen, hätte ich gesagt, Jesus, ich habe einen anderen Vorschlag. Mach jetzt zuerst ein bisschen mehr aus dem Zeug. Oder? Dass mir jemand vorstellen kann, wie das funktioniert. Aber einfach so. Aber es war umgekehrt. Sie mussten hingehen, sie mussten die Gruppe bilden, sie mussten umbacken bei 8.000 bis 10.000 Leuten. Leute, es gibt jetzt Essen, sitzen ab, machen Gruppe, wir kommen jetzt gerade vorbei und verteilen das Essen für euch alle. Das haben sie gerufen. Gut, und dann ist Jesus gekommen und tatsächlich, wir lesen das Markus 6. 39 bis 42, da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Erst jetzt, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und teilte es und so weiter. Und am Schluss haben sie genug gehabt für alle zusammen. Unglaublich, oder? Alle haben gegessen und alle sind satt worden, steht in der Bibel. Und die grosse Frage, die wir uns stellen müssen, wären wir losgezogen? Hätten wir angefangen, das zu organisieren, Gruppen bilden und sagen, Leute, es kommt jetzt gerade, wir brauchen noch Helfer, kommen alle, die helfen wollen, sollen da hinten kommen. Es gibt jetzt Essen für 8.000 bis 10.000 Leute. Und ich habe gemerkt, es gibt ein Rezept für ein Wunder. Und das Rezept für ein Wunder besteht aus 2 Komponenten. Die eine Komponente ist der, es braucht einen mutigen Nachfolger von Jesus, der ans Übernatürliche glaubt. Zutat Nummer 1. Ein mutiger Nachfolger von Jesus, der ans Übernatürliche glaubt. Und das zweite ist dann noch Kraft von Gott. Und wisst ihr, an was es manchmal fehlt? Wer glaubt, es fehlt hauptsächlich an der Kraft von Gott? Wer hat das Gefühl, nein, es könnte schon noch sein, dass es hauptsächlich an diesen mutigen Nachfolger von Jesus fehlt, der nicht das Übernatürliche glaubt? Wer hat mir das Gefühl? Schon, hä? Wie oft sind wir nicht für ein Wunder gegangen, weil wir einfach nicht so recht daran geglaubt haben? Wie oft haben wir uns nicht engagiert für ein Wunder, weil wir uns auch nicht haben wollen blamieren, oder? Stell dir vor, die hätten die Gruppen gemacht und es wäre bei diesen 5 Brot und 2 Fisch geblieben. Das wäre eine richtige Lachnummer geworden. Und in mir schwebt das manchmal mit. Hoffentlich gibt das keine Lachnummer, wenn ich für ein Wunder gehe. Wenn ich sage, hey, jetzt beten wir für das und dann kommt es gut, oder? Im Markus-Evangelium steht, dass unserem Glauben Wunder werden folgen. Also die gehen nicht voraus, sondern sie folgen unserem Glauben. Markus 16, 15 bis 20 steht, danach sagte Jesus seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also Basis Nummer 1 vom Evangelium ist Erlösung, der Glauben an Jesus, Vergebung von der Schuld, Wiederherstellung, oder? Und dann kommt Vers 17, die krasse Aussage, Markus 16, 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Oder eben in einer Neuübersetzung heißt, werde denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist doch wirklich ein wundervolles und kraftvolles Leben, wo Jesus da ausspricht und sagt, das werden die Menschen haben, die an mich glauben. Und die Zeichen und Wunder werden denen folgen. Es gehört dazu, oder? Dein Glaube geht aber ein Wunder voraus. Dein Glaube, dass du sagst, hey, und ich gehe und ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich mache jetzt das. Ich vertraue darauf, dass Gott grösser ist, dass Gott stärker ist, dass Gott kann heilen, dass Gott kann Situationen verändern kann. Das geht dem voraus. Und Wunder werden folgen. Manchmal denken wir, es wäre einfach, oder? Wir könnten so 10-mal sehen, wie jemand geheilt wird, und dann gehen wir auch mal beten, oder? Aber einfach mal 10-mal sehen. Und wenn wir dann merken, das ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, oder? Dann gehen wir auch, oder? Aber ich erlebe es umgekehrt. Ich bete 10-mal für jemanden, dass er geheilt wird. Und erst nach einer gewissen Zeit erlebst du, dass Menschen gesund werden. Wer hat schon mehr gebetet als Wunder erlebt? Ist okay. Es ist okay, oder? Aber weißt du, was ich dir sage? Jedes Gebet für Heilung ist ein Ausdruck von deinem Glauben an einen übernatürlichen Gott. Und wenn ich etwas sicher bin, ist, dass in der Bibel einfach das stimmt, was drin steht. Und wenn wir den Glauben haben und wenn wir gehen und wenn wir beten für Heilung und übernatürliche Sachen und Zeichen und Wunder, werden die folgen. Die werden dem folgen. Wunder werden den Glaubenden folgen. Das finde ich so eine coole Aussage. Viele denken ja manchmal auch, ja, so Wunder oder Heilige, das ist vielleicht so ein Gütesiegel für ganz besonders gute Christen, oder? Oder ganz besonders geisterfüllte Christen, wo du merkst, hey, die sind schon so lange im Glauben. Da kommen irgendwann, oder? Wenn man einen gewissen Level an Christen erreicht hat, dann kommen dann die Wunder auch irgendwann, oder? Und Jesus sagt ganz einfach, sie werden denen folgen, die glauben. Nicht, die schon sehr, sehr lang glauben, nicht, die schon sehr, sehr fest glauben, sondern einfach denen, die glauben. Denen Menschen, die glauben, denen werden Wunder folgen, steht da. Also nicht denen, die perfekt sind, nicht denen, die Theologie studiert haben und nicht denen, die schon jahrelang im Glauben sind und Superchristen oder weiss ich nicht was. Sie werden denen folgen, die glauben. Mit anderen Worten, Jesus sagt, Wunder und Zeichen werden dir folgen, wenn du glaubst. Krass, oder? Das ist eine Zusage für jeden Einzelnen von uns. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du damit rechnen, dass Zeichen und Wunder in deinem Leben passieren. Ich weiss nicht, wie viele Morgen, dass du aufstehst und wirklich damit rechnest und sagst, heute ist ein Tag von allen Möglichkeiten von Gott. Und ich glaube an Jesus Christus, meinen Erlöser. Und ich glaube, dass ich einen übernatürlichen Gott habe und darum weiss ich, heute werden Zeichen und Wunder folgen. In einzelnen Situationen, wo du drin stehst, in Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Die meisten Wunder übrigens, die berichtet wird im Neuen Testament, die passieren nicht im Tempel oder in den Synagogen. Also du musst auch nicht denken, es passiert nur in der Kirche. Ich bin ein Fan von Kirchen, oder? Und ich weiss, dass in so einer Gemeinschaft, wie wir es heute Morgen haben, Gott sagt, da bin ich in einem besonderen Mass dabei. Und dass wir auch in einem besonderen Maß in der Kirche werden Zeichen und Wunder erleben, da bin ich überzeugt. Aber die Wunder, die die Bibel berichtet, sind nicht in der Synagoge passiert, sie sind nicht im Tempel passiert. Kirche hat es da noch nicht gegeben, in dieser Art, wie wir es haben. Aber wisst ihr was? Sie sind dort passiert, wo Menschen im Alltag gestanden sind. Dort, wo Menschen geschafft haben. Dort, wo Menschen unterwegs sind, wo es Begegnungen gegeben mit anderen Menschen. Dort, wo eine Not da war. Und ich bin überzeugt, die Kraft von Gott ist nicht für die Church reserviert. Das ist ein mega cooler Ort und wir werden in der Kirche zugerüstet und wir werden ermutigt für den Glauben. Aber die Kraft von Gott ist nicht für die Kirche reserviert, sondern sie wirkt in deinem Büro, wenn du für einen Kollegen betest. Sie wird in der wirkt in der Schule, wenn du jemanden ermutigen tust von deinen Schulkollegen. Sie wird daheim, wenn du für deine Kinder betest, wenn du für Situationen beten tust. Ich will es mal so sagen, der Alltag, das ist vermutlich einer der Lieblingsorte von Gott, um seine Kraft zu erweisen. Dein Haus daheim, dein Schlafzimmer, dort, wo du auf die Knie gehst, dort, wo du die Ruhe hast, dort, wo du vor Gott kommst, dort, wo du einer Not begegnest und sagst, es geht nicht um mich, es geht um Gott, dort wirkt Gott. Wir Menschen neigen dazu, und ich zähle mich wirklich auch zu denen, ich habe ja Elektroingenieur studiert und darum wissenschaftliche Zusammenhänge finde ich immer sehr wichtig, oder? Es hilft doch nicht in jedem Fall, jetzt, wenn es um den Glauben geht, aber wir neigen dazu, wir wollen Sachen erklären. Wir wollen Sachen verstehen. Und dahinter steckt ja manchmal auch die Absicht, wir wollen Sachen kontrollieren können. Oder? Also wenn wir es nicht verstehen, wenn irgend Sachen passieren, die wir nicht recht verstehen, wenn das ein bisschen wild her und zu geht plötzlich und wir können es nicht mehr kontrollieren, dann ist es nicht so gut, oder? Wir denken manchmal, wie so ein Haag, oder? Und das sind so unsere Vorstellungen. Der Haag, das ist unsere Vorstellung, was der Heilige Geist kann machen und was er nicht kann machen und wie er es soll machen, vor allem auch. Haben wir auch noch Vorstellungen. Und dann denken wir, das ist super, Heilige Geist, oder? Wenn du einfach wirkst da, in meinem Leben und in deinem Haag rein, in deinem Herz rein, hat es so einen Haag. Und da steht genau auf dem Haag, was er darf und was er nicht darf. Und viele Menschen haben in ihrem Herzen so einen Haag, wo sie genau sagen, das darfst du machen, außerhalb der Kontrolle, ist dann sowieso, ich will einfach mal sagen, Wunder sind nichts für Kontrollfreaks. Das ist jetzt einfach so, oder? Wenn du in einer Situation stehst, wo du merkst, ich muss das jetzt abgeben, was ich selber kann, was ich selber will, was ich mir vorstellen kann, ich muss Kontrolle abgeben und ich weiss, jetzt wirkt Gott. Das ist der Moment für Wunder und so einen Haag ist richtig scheiße. Wo du sagst, aber das darfst du gut, oder? Da drin, da darfst du wirken. Gott ist nicht begrenzt und Gott lässt sich nicht begrenzen. Gott wirkt, wo er will, wenn er will und wie er will. Es ist weit über unsere Vorstellungen, was wir können vorstellen, ist das, was Gott machen will und tut, oder? Aber schon zur Zeit von Jesus hat es Menschen gegeben, die haben das nicht ganz einordnen können, was Jesus gemacht hat. Sie haben auch nicht genau verstanden, wer er ist und durch welche Kraft, dass er wirkt. Allen voran sind die Schriftgelehrten gewesen. Die haben grosse Schwierigkeiten gehabt, wenn Jesus so Wunder gemacht hat, oder? Sie haben gesehen, wie Menschen befreit worden sind, Kranke geheilt worden sind und Dämonen austrieben worden sind und das ist zu viel gewesen für sie. Das hat definitiv nicht in ihren theologischen Hagen gepasst, ihres Gottesbild gepasst. Jetzt kommt der Jesus und treibt noch Dämonen aus, oder? Also sind sie eines Tages hingegangen und gesagt, wisst ihr was, der Jesus, der treibt Dämonen aus, der hat doch vermutlich selber vom obersten Dämon, vom Teufel selber Kraft bekommen, dass er das machen kann. Krasse Aussage, oder? Und ich möchte das vorlesen, weil da kommt nämlich eine Antwort von Jesus. Markus 3,22. Einige der Schriftgelehrten aus Jerusalem behaupteten sogar, er ist vom Teufel besessen, nur weil er vom obersten Dämonen die Macht bekommen hat, kann er Dämonen austreiben. Da rief Jesus sie zu sich und antwortete ihnen mit einer Reihe von Vergleichen. Und dann sagt er, ich versichere euch, er macht solche Vergleich, dass der Teufel doch nicht blöd ist und er selber sich schadet oder was auch immer, oder? Aber dann kommt der Satz. Ich versichere euch, alles kann dem Menschen vergeben werden, jede Sünde, jede Gotteslästerung, ganz gleich, wie sehr sie Gott beleidigen. Wer aber den Heiligen Geist verlästert, der wird niemals Vergebung finden, seine Sünde lastet für immer auf ihn. Wer kennt den Satz? Wer hat sich schon Gedanken gemacht, was ist das so im christlichen Jargon Sünde gegen den Heiligen Geist, oder? Was ist echt das? Also gibt's eine Sünde, die steht in der Bibel, die wird nie vergeben, oder? Die Schriftgelehrten haben das Problem gehabt. Die haben nicht wollen wahrhaben, dass Gottes Kraft so unglaublich wird und schon gar nicht durch Jesus. Sie haben ein grundsätzliches Problem gehabt mit der Person von Jesus, dass er der Messias sollte sein, ein No-Go für sie, dass er in der Kraft von Gott läuft, ein No-Go für sie. Sie haben gesehen, da passieren Sachen und er hat eine Vollmacht, die sie sich nicht erklären können. Er redet auf eine Art und Weise, die sie sich nicht erklären können. Aber irgendwann war es too much gewesen, weil das hat einfach nicht für sie passt. Und sie haben das abgelehnt. Aber eben nicht nur, was Jesus gemacht hat, sondern sie haben Jesus abgelehnt. Und der Zusammenhang von dieser Aussage, wo steht, wer gegen den Heiligen Geist lästert, der begeht eine Sünde oder hat eine Sünde im Leben, die nie wird vergeben werden. Und das ist sehr eine krasse Aussage. Die Bibel nennt nur eine einzige Sünde, die nicht wird vergeben werden, und das ist die. Das Ablehnen vom Wirken vom Heiligen Geist. Warum? Warum ist das so ein Thema, die Sünde gegen den Heiligen Geist? Ich habe als Jugendlicher mir einmal auch Gedanken gemacht und dann habe ich so eine einfache Erklärung bekommen und gesagt, weißt du, wenn du dir Gedanken darüber machst, dann hast du es sicher nie gemacht, dann ist okay, oder? Und mit dem bin ich eigentlich zufrieden gewesen, okay, Hauptsache ich habe die Sünde nicht gemacht, die ganz schlimme Sünde da, und habe mich zufrieden gegeben mit dem, aber es gibt eine viel bessere Erklärung für das. Die Pharisäer haben Jesus grundsätzlich als Sohn Gottes abgelehnt. Und damit haben sie das Wirken vom Heiligen Geist durch Jesus auch abgelehnt. Also die Situation, die Antwort ist nicht nur eine Antwort auf die konkrete Situation, dass Jesus jetzt da einen Dämon austrieben hat, sondern es war eine grundsätzliche Antwort, dass wenn wir das Wirken vom Heiligen Geist ablehnen, dass das ein Problem ist in unserem Leben. Es geht um eine grundsätzliche Herzenshaltung. Und warum? In der Bibel steht, dass die Kraft vom Heiligen Geist immer die gleiche ist. Es ist immer der gleiche Heilige Geist. Es gibt nur einen Heiligen Geist, der wirkt. Und wir können uns die Frage stellen, ist es möglich, jemanden teilweise abzulehnen? Und zu sagen, hey, das glaube ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht, oder das lehne ich jetzt ab. Oder kann ich den Heiligen Geist, wie die Bibel ihn als eine Person beschreibt, eben nur gesamthaft annehmen oder ablehnen? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich will da nicht eine Behauptung in den Raum stellen, aber eine Frage will ich dir mitgeben, oder? Und ich will dir nochmal eine Erklärung geben dazu. Im Epheser 1, 19 und 20 steht, dass jegliches Wirken, wundersames Wirken von Gott durch die gleiche Kraft, durch den gleichen Heiligen Geist passiert, wie die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Epheser 1, 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ihr solltet das erfahren, die Kraft von Gott durch den Heiligen Geist in eurem Leben. Und dann schon, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als Christus von den Toten auferweckt und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und das zeigt der Zusammenhang vom Ablehnen von der Kraft vom Heiligen Geist ist gleich zu setzen mit ich lehne ab, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Ablehnen vom Erlösungswerk, das Ablehnen von der Kraft von Gott, wo Vergebung von der Sünde bewirkt. Und darum macht es jetzt plötzlich Sinn, dass wenn wir den Heiligen Geist, seine Kraft ablehnen, dass wir Schuld in unserem Leben werden haben, die nie vergeben wird. Weil Vergebung von unserer Schuld haben wir dann, wenn wir an das Kreuz gehen, wenn wir Vergebung annehmen, wenn wir Jesus danken, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist durch Kraft vom Heiligen Geist und dass wir ein neues Leben dürfen haben. Dann haben wir Vergebung. Und wenn wir den Heiligen Geist ablehnen, haben wir das Problem, dass wir die Vergebung nie werden haben. Und das ist die Aussage, die Jesus gemacht hat. Also die sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht auf eine einzelne Situation bezogen, sondern ist Ablehnung vom Erlösungswerk, letztendlich von Jesus Christus, weil es durch den Heiligen Geist passiert ist. Also, die Bibelstelle muss dir tatsächlich keine Sorgen machen. Aber du musst sie richtig verstehen. Jesus tut den Zusammenhang herstellen vom kompletten Wirken vom Heiligen Geist mit dem Erlösungswerk. Und ich, für mich, haben mir eine Antwort gegeben und sagen, das kannst du nicht auseinandernehmen, Nati. Du kannst nicht sagen, okay, da glaube ich an die Kraft vom Heiligen Geist, Jesus ist von den Toten auferstanden, ich habe Vergebung und so weiter. Aber dann gibt es andere Sachen, wo ich finde, da habe ich jetzt einen Haken gerichtet, oder? Und da drin in den Heiligen Geist kannst du auch noch wirken, aber darüber aus will ich also nicht. Und ich habe für mich wieder Entschluss gefasst, hey, ich will das ganze Päckchen Heiligen Geist in meinem Leben haben. 1. Thessaloniker 5, Vers 19 heißt, lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Du nicht so in deinem Herzen so Sachen, Festlegungen machen und sagst, das darf der Heilige Geist und das darf er nicht. Und ich will dich wirklich fragen, wo setzt du Grenzen in deinem Leben? Glauben wir, dass die Kraft vom Heiligen Geist heute noch in uns und durch uns durchwirkt? Und glauben wir, dass die gleiche Kraft ist, die Jesus von den Toten verstanden hat? Glauben wir, dass Gott kann heilen, dass Gott kann Menschen befreien von Sucht, von Gefangenschaften, von Gebundenheiten? Glauben wir da, dass Gott kann Situationen verändern kann? Glauben wir, dass Gott mich selber kann verändern, meinen Charakter kann verändern? Glauben wir, dass der Heilige Geist die unlimitierte Kraft ist von Gott? Glauben wir das wirklich? Oder haben wir in unserem Herz innen so einen Haken? Sachen, die wir uns vorstellen können und sagen, okay, da ist gut, aber darüber hinaus wird es schwierig, oder? Wir wären übrigens in sehr guter Gesellschaft in der Bibel. Da gibt es ganz coole Beispiele, oder? Sarah, 80, kein Kind bekommen. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, du und Engel sagt, hey, lass, du wirst jetzt schwanger werden. Und ihr wisst, was ich gemacht habe. Sie hat gelacht. Warum? Es ist doch nicht möglich. Wir haben so viel probiert, oder? Das ist meine gesundheitliche Begrenzungen, Vorstellungen, die ich habe, oder? Von meinem Mann reden wir gar nicht. Der ist auch schon so alt, der hat mir schon 20 Jahre nicht mehr auf den Arsch geklopft, im Freilaufen, was auch immer so. Da geht gar nichts mehr. Da ist fertig, oder? Und sie lachen, wie sie sich's nicht hätte vorstellen können. Einfach, das ist ihren Haar gewesen, oder? Und Gott sei Dank hat Gott sie etwas anderes belehrt. Da ist neue Energie gekommen in die Ehe. Da sind wieder Sachen passiert, oder? Und sie ist schwanger geworden. Der Gideon. Da kommt ein Engel zum Gideon und sagt, hey, du starker Held. Und der Gideon, er hat auch so einen Haken gehabt. Und wisst ihr, was der Haken war, den er hatte? Was er Gott zutraut hat und was nicht? Das war sein Selbstbild. Das, was er von sich gehalten hat. Und er ist dann relativ schnell gekommen und gesagt, hey, na, hör auf. Sag mir nicht, du starker Held, ich bin der Kleinste in der Familie, der Geringste in der Familie, unbedeutend in meiner Familie. Das war sein Selbstbild, das so einen Haken gemacht hat. Was möglich ist, stur ihn, oder? Nein, das kann nicht, ich kann das nicht sein, da hat er einen Falschen genommen. Saul, das steht auch so cool. Und wenn wir so Beispiele lesen, dann müssen wir uns einfach fragen, wäre das für uns okay, wenn der Heilige Geist so Sachen machen würde, oder? Der Saul zum Beispiel, der ist vom Heiligen Geist erfasst worden. Er hat angefangen zu prophezeien, das lassen wir noch gelten, oder? Aber der kommt das mit dem Halbnackt am Boden liegen. Und er ist ein König gewesen. Und jetzt können wir sagen, ja, in der Öffentlichkeit, oder? Darf der Heilige Geist so in der Öffentlichkeit ein Mensch sozusagen verändern, etwas machen? Oder sagen wir, nein. Also, es gibt sehr viele Leute, die haben so einen Haken in ihrem Herzen für das Wirken vom Heiligen Geist und das heisst privat. So, wenn es niemand sieht, ist gut, oder? Ich für mich. Wer hat alles schon jemandem gesagt, hey, ich bete gern für ein Wunder, ich mache das für dich, ich bete dann, aber man hat es dann daheim für sich gemacht, wenn man es gemacht hat. Aber wir sind nicht angegangen und haben gesagt im Büro, weißt du, komm, ich bete jetzt schnell für dich. Weil das ist ja nicht ganz privat, oder? Das ist so eine Saul-Situation, oder? Der David hat auch vor der Bundeslade getanzt und so und seine Frau, die hat sich geschämt, fremd geschämt für den, oder? Und sie hat gesagt, hey, der ist völlig durchgeknallt, mein Mann, es tut mir leid, vermutlich hat sie schon sich überall entschuldigt für den Mann, der jetzt so völlig am Abdriften ist. Und schon, sie hat ihn verachtet. Verachtet. Und der Heilige Geist David ist berührt gewesen vom Heiligen Geist. Und sie hat gesagt, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Denkst du mit den Nachbarn, oder? Es gibt so ganz viele Beispiele, wo so der Ausdruck Trance kommt in der Bibel. Oder Ekstase. Bileam zum Beispiel war in Trance gewesen, Ezekiel in Ekstase. Ist Trance und Ekstase etwas, wo du so einfach würdest sagen, hey, das ist okay, wenn das passiert, oder ist das für dich so ein Haken, wo du sagst, nein, nicht? Ich habe mal gehört von einer Psychologin, die recht lustige Posts gemacht hat, Männer beherrschen den Zustand von der Trance. Das ist dann, wenn du einfach nichts denkst. Oder? Die Frau fragt, was denkst du gerade? Nichts. Ja. Aber darf der Heilige Geist Sachen machen? Außerhalb von dem Haken? Oder darf er das nicht? Hey, wisst ihr, was über die Kreuzigung von Jesus steht? Und das ist also die grösste Krafterweisung vom Heiligen Geist, die Auferstehung von Jesus Christus. Da steht Folgendes. Es war ein Skandal für die Juden. Außerhalb von ihrem Vorstellbaren. Es steht, es war eine Torheit, eine Blödheit für die Griechen. Die Griechen waren Verstandsmenschen, oder? Und gesagt, kann nicht sein, gibt's nicht. Außerhalb von dem Haken, was sie sich vorstellen können, was Gottes Kraft kann machen und was sie nicht machen kann. Der Lazarus, ein guter Freund von Jesus, ist gestorben und hat sich Zeit gelassen, Jesus, und als er gekommen ist, ist er schon ein paar Tage da gewesen, im Grab gewesen. Und Jesus sagt, weißt du was, Lazarus, komm raus. Und er kommt nach Maria und sagt, hey, sorry, Jesus. Unvorstellbar. Martha ist das gewesen, sorry. Sagt, Jesus, er stinkt vermutlich schon. Oder? Du kannst jetzt nicht rausrufen. Also, völlig unvorstellbar. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und das ist eine prophetische Aussage über die vollendete Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist. Und in deren Autorität hat er den Lazarus gerufen und der Lazarus ist rausgekommen. Ist das okay oder ist das schon? Wenn ich einmal so Bericht lese über Wunder und Heiligen und weiß ich nicht was, dann habe ich mega Freude, dann höre ich, er ist von dem und dem geheilt worden, von dem geheilt worden. Und dann irgendwann sagt er, ja, dann haben wir erlebt, wie ein Toter auferstanden ist. Und ich, ich gebe es ehrlich zu. Also mindestens ein Bruchfragment von dem Haken, die sind in meinem Herz hinein, wenn jemand sagt, Tote, dann du verstehst. Wirklich. Pfingsten. Die Leute haben gemeint, hey, die sind völlig besoffen jetzt, oder? Der Heilige Geist ist gekommen, fremde Sprache haben sie geredet und wirklich einen Eindruck gemacht, wie wenn sie besoffen gewesen wären. Ist das okay oder ist das außerhalb? von deinem Herz, dürfte der Heilige Geist in dir etwas bewirken, dir einen Zustand geben, in einer Fülle eintauchen, in den Heiligen Geist, wo du vielleicht dort bist und der ganz oben blöd grinsest und deine Frau und Kind denken, ja, der liegt schon 3 Stunden am Boden, aber ich glaube, es geht ihm gut. Wäre das okay? Wäre das okay? Und dann kommt noch der Nachbar läuten, oder? Und dann sagt deine Frau, nein, das ist nicht so, dass er besoffen wäre, es sieht nur so aus, oder? Er ist voll Heiliger Geist. Hä? Oder ist da so ein Haken, wo du sagst, jetzt ist einer zu viel, oder? Übrigens, es gibt so Begebenheiten von Petrus und von Paulus, die werden in den meisten Bibeln mit Vision übersetzt. Also Gott hat ihnen eine Vision gegeben. Aber im Urtext steht das Wort Ekstasis drin. Das ist nicht einfach so gewesen, dass sie ein Träumchen hatten. Sondern da hat Gott sowohl den Paulus in dieser Situation oder den Petrus wirklich, wie soll ich sagen, versetzt in ein anderes Ort, in eine Geschichte, in ein Erlebnis hier. Und die Leute, die vermutlich in dem Moment zugeschaut haben, die haben gedacht, das ist jetzt richtig, richtig schräg, oder? Und dann plötzlich schaut er sie wieder an und sagt, ich habe eine Vision gehabt von Gott. Ist das okay? Oder wo haben wir so, wissen all die Geschichten, die sagen ja eigentlich, das Wirken vom Heiligen Geist, es wird so viel von deinem Vorstellungsvermögen einfach übersteigen. Hey, wer von euch will im Häkli bleiben? Wer sagt, na komm, es ist auch eine gewisse Sicherheit da drinnen, oder? Es passiert nichts, was du nicht kontrollieren kannst, was dich überrascht oder was auch immer, kein Blamage, keine fragenden Nachbarn, gar rein nichts, oder? Vielleicht sagst du, ja, ich glaube an Heiligen Geist, Kraft vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass Jesus von den Toten verstanden ist und das erlebt und zum Ehrenplatz hat an der Rechte von Gott, so steht es in der Bibel. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das traue ich dem Heiligen Geist zu. Ich traue mal zu, dass er mein Kopf heilen kann. Aber jetzt gerade ein Gelähmter. Hä? Da merkt man, was? Wir haben das. Wir haben einfach so Hege bei uns rein. Vielleicht hast du Mühe mit übernatürlichen Ereignissen, die passieren, mit einem prophetischen Reden, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Gott hat gesagt, oder? Ist eigentlich wurscht, wie er sagt. Aber glauben wir daran, dass Gott kann reden durch Menschen oder zu mir persönlich? Glauben wir an solche Sachen? Was ist, wenn jemand kommt und sagt, ich will dir einen Eindruck weitergeben, den ich von Gott habe? Was ist mit Manifestationen, wenn wirklich körperlich jemand reagiert auf das Wirken vom Heiligen Geist? Haben wir dann gesagt, nein, das geht nicht. Das kommt nicht von Gott. Wie gehen wir um mit dem? Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und die Frage ist, wenn wir tatsächlich Gott begrenzen in unserem Leben? Das müssen wir uns fragen. Wir müssen nicht über einzelne Situationen reden, sondern wir müssen im Grundsatz reden, wenn wir Gott in unserem Leben begrenzen. Oder trauen wir Gott alles zu, trauen wir seiner Kraft alles zu und sagen wir einfach, ja, Gott, mach du, es geht gar nicht um mich, ob ich es vorstellen kann oder nicht. Da gibt es eine coole Aussage von Paulus, wo er sagt, hey, prüft alles und behaltet es gut. Prüft alles und behaltet es gut. Und das ist der meiste fehlinterpretierte Bibelvers, den ich höre, wirklich. Sehr viele sagen nämlich, prüf alles und grenz dich ab. Bau einen Haken. Lass das nicht zu, dass solche komische, charismatische Sachen in dein Leben kommen, von außen oder was auch immer. Ja. Und dann bringen sie den Vers. Und es steht, prüf und behalte es gut. Steht da irgendetwas, verurteilt das andere? Steht da irgendwo etwas, grenz dich ab gegenüber dem Alten? Am anderen, sondern es steht, prüf und behalte es gut. Behalte das, was ich gebe jedem da in Recht, der sagt, aber kommt doch nicht alles vom Heiligen Geist, was die Leute behaupten. Ja, du hast recht, kommt nicht alles vom Heiligen Geist, was die Leute behaupten, aber das ist nicht dein Problem. Dein einziges Problem ist, prüf es und behalte es gut. Und wenn du denkst, nein, es kommt nicht, dann ja. Aber um Himmels Willen, mach nicht so einen Haken in deinem Herz hinein. Mach nicht so einen Haken, wo du sagst, Gott, das darfst du machen und mehr darfst du nicht machen. Und wenn jemand von uns behauptet, ich weiß schon alles, was Gott kann und was er nicht kann, ich glaube es nicht. Wir haben so einen Haken und ich will heute Morgen dich einladen. Und ich habe auch bei mir gemerkt, dass so Häkli bestehen in meinem Herz hinein. Ich will dich einladen, den Haken abzubrechen und dafür wie so ein Open Range definieren für den Heiligen Geist. Wisst ihr, was ein Open Range ist? Das ist ein Ausdruck, wo ein Gelände definiert ohne einen Zaun. Ein Gelände definiert ohne einen Haken. Ein Gelände ohne eine Begrenzung und sagst, hey, ich will eine Open Range in meinem Herz innehaben für das Wirken vom Heiligen Geist. Es ist ein Gelände, wo du dich frei bewegen kannst. Und wisst ihr was? Ganz viel ist auch ein wildes Gebiet. Ein bisschen Wildnis und so. Aber ich würde dich fragen, willst du so ein schönes Hägli haben, wo alles geordnet und gesittet abläuft, aber nur das, was im Hägli innen ist? Oder sagst du, hey, Heiliger Geist, ich will eine Open Range haben in meinem Herz innen für dich. Wirk du so, wie du willst, mach das, es darf ein bisschen wild werden, was auch immer, aber ich will dir die Freiheit geben. Hat der Heilige Geist bei dir ein Open Range? Das ist meine Frage. Darf er grösser sein als deine Vorstellung? Darf er dich überraschen? Darf er Sachen machen oder nicht machen? Obwohl du es dir anders vorgestellt hast? Und ich will dich wirklich einladen, öffne dein Herz für das Wirken vom Heiligen Geist. Ich glaube, das Einzige, was wirklich kann den Heiligen Geist hindern, ist, wenn wir solche Hege in unserem Herz haben. Wenn wir sagen, der Heilige Geist, das geht nicht. Das ist mir jetzt zu viel, oder? Philipper 3,10 steht, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das ist doch ein Gebet, oder? Ja, ich will Jesus immer besser kennenlernen. Und die Kraft vom Heiligen Geist, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die will ich in meinem Leben sehen, unlimitiert. Er soll machen, er soll wirken in meinem Leben. Und das ist nicht eine Theorie, verstehen? Das ist eine Einladung. Und für alle, die bis jetzt immer gedacht haben im Thema, das ist so eine Theorie mit diesen Wundern, schau es als Einladung an. Schau es als Einladung an, dein Herz aufzumachen für das unlimitierte Wirken. Und vielleicht gehst du heute Nachmittag, nächste Woche, das erste Mal hin zu einem Arbeitskollegen, face to face. Lässt ihm die Hand auf die Schulter und sagst, los, ich habe schon lange mal beten für dich, wäre es okay, wenn wir es jetzt machen. Ich weiss, die Situation, ich kenne deine Krankheit. Vielleicht gehst du das erste Mal hin in dem Open Range rein und lässt den Heiligen Geist zu dir reden und sagst, erzähl dieser Person von deinem Glauben. Erzähl dieser Person von Jesus. Und du machst es plötzlich, weil der Haken weg ist. Der Haken, der dir immer gesagt hat, du führst niemanden zum Glauben. Du bist jetzt einfach kein Evangelist, oder? Das funktioniert bei dir nicht. Mutig, neu mutig für Wunderbeten. Im Alltag einfach fragen, Heiliger Geist, was willst du? Weil wir haben ja keinen Haken mehr. Es ist ein Open Range, oder? Heiliger Geist, was willst du von mir? Manchmal fordert uns der Heilige Geist aus, Sachen zu machen, die wir nicht gewohnt sind, und Glaubensschritt wagen. Vielleicht musst du das erste Mal sagen, Leute, mach eine Gruppe, 50, 100 Leute, weil Gott macht das Wunder. Obwohl du das Wunder noch nicht siehst, aber das Wunder folgt dem Glauben. Den Menschen, die glauben, folgen Zeichen und Wunder. Und ich habe mir überlegt, dass wir miteinander beten, ganz speziell jetzt, dass der Heilige Geist wirkt, und zwar in einer wundersamen Art und Weise. Wir können nicht jetzt so eine Kurzpredigt haben von 10 Minuten über das Thema und nachher nicht darüber beten, oder? Und ich will gerne, dass du deine Hand an den Ort, an deinem Körper anlegst. Vielleicht ist es dein Herz, wo eine innere Wunde hast. Dann kannst du deine Hand an dein Herz anlegen. Vielleicht hast du sonst irgendwo Schmerzen, etwas, was nicht gut ist in deinem Leben. Und dass du deine Hand anlegst und dass man für das betet. Und wenn du 50 bist und einer auf der Bühne sagt, leg deine Hand dort an, wo es dir weh macht, die machst du nur noch so, oder? Überall. Dann leg deine Hand dort an, wo du nicht mehr daran geglaubt hast, dass das Gott noch heilen kann. Oder? Dort, wo du denkst, das macht er jetzt nicht. Habe ich schon so viel mal gebetet oder was auch immer. Wo du den Glauben aufgehört hast, dürft jetzt alle eure Hand nehmen und einfach im Glauben die Hand an den Ort anlegen, wo ihr die Schmerzen habt, wo ihr ein Wunder erwartet. Ihr könnt es ans Herz anlegen, weil ihr sagt, das ist etwas Inneres, vielleicht eine Situation, wo ihr in Gedanken habt. Weiss auch nicht, hebt die Hand an. Ich weiß es nicht, aber Zeig jetzt, dass du den Glauben hast, dass der Heilige Geist da ist und dass es ein Open Range ist, wo der Heilige Geist kann wirken, heute Morgen. Und ein Wunder kann passieren in deinem Leben. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Heilige Geist, dass wir im Glauben dürfen vorwärts gehen miteinander. dass wir im Glauben dürfen unsere Hände ausstrecken nach dem Gott, der Wunder tut, nach dem Gott, der heilt. Dass wir dem Glauben dürfen unsere Hände ausstrecken nach dem Gott, der uns von Sucht befreit, wo uns das Reissen wegnimmt. Dass der Suchtdruck muss weichen in deinem Namen, Jesus. Dass die Schmerzen müssen weichen, dass Entzündungen müssen weichen. Dass Sachen wieder dürfen heil werden, wieder hergestellt werden. Dass wir nicht limitiert sind, sondern dass wir freigesetzt sind durch deine Kraft, durch deine heilende und befreiende Kraft. Dass der Open Range nicht nur ein Bereich ist in unserem Herzen, sondern unser Leben ein Open Range ist für dich, Heiliger Geist. Und so bitte ich jetzt dich, dass du mit deiner Kraft kommst. Und dass jetzt heilig passieren tut. Heilende Kraft fließt. Ich bete dafür, dass Wiederherstellung passieren tut. Dort, wo innere Wunden sind, innere Verletzungen sind. Danke dürfen wir das Unmögliche dir heute Morgen anlegen, Heiliger Geist. Und danke dürfen wir wissen, es ist in deiner Hand. Und du bist ein guter Gott, Vater im Himmel, und wir sind deine Kinder. Und wir wissen, dass wir bei dir am besten Ort sind, in Jesu Namen. Amen.